Jo, Technik läuft. Guten Morgen allerseits. Gibt es Fragen? Ich habe mal wieder meine obligatorische Frage. Wann kriege ich die letzten Abgaben? Die noch was abgeben wollen, sind nicht da. Kann man mal hoffen, dass sie gerade am Schrauben sind. Jo. Gut, dann machen wir hier weiter. Letzten, was war's? Freitag haben wir uns angeguckt, hardwarebasierte Virtualisierung. Also von der Idee her, wir nehmen uns eine echte CPU und lassen die echte CPU das machen, was wir eigentlich machen wollen. Nur alles, was irgendwie kritisch im Sinne von, könnte die Nachbarvirtuelle Maschine beeinträchtigen, könnte das echte Betriebssystem beeinträchtigen, irgendwas in der Art, das wollen wir ausfiltern. So, und ausfiltern haben wir gesagt, dann nehmen wir dann eine zum Beispiel Intel bzw. AMD Thunderpool Pacifica Erweiterung. Dann kriegen wir sozusagen Traps in dem Moment, wo was Schiefes passieren könnte. Ja, und das Letzte, was wir uns angeguckt haben, war diese Folie, dass wir gesagt haben, naja, wir kriegen ja jedes Mal jetzt so einen Trap oder Exit Event in dem Moment, wo so ein In oder Out kommt. Muss ja auch, ne? In und Out echt machen dürfen wir nicht, sonst können wir echt von der Platte was lesen, dann zerstören wir die Sicherheit von dem normalen Betriebssystem. Ja, was machen wir? Wir simulieren In und Out. Nur leider, könnt ihr euch natürlich vorstellen, das haben wir uns schon angeguckt, hier so mit In und Out, sagen wir mal, Plattenblöcke zu schreiben, heißt ganz viel In und ganz viel Out. Ja, bei moderneren Geräten sieht es ein klein bisschen besser aus. Da landen die ganzen Daten eigentlich immer im Wesentlichen im Speicher und werden halt mit DMA verschickt oder gelesen. Also so Extended IDE oder so typische EEPROM 100 kompatible Karten, die machen das so. Ja, letzter Punkt, wo wir dann stehen geblieben waren, dann machen wir das mit Grafik. Gut, eine Idee war schon, wenn man... Alle Grafikkarten, die wir so kennen, sind blöd. Und jedes Pixel, was wir einfärben wollen, ist eine Move-Instruktion in den entsprechenden Speicher. Gibt einen Trap, können wir abfangen. Das Pixel können wir woanders setzen, ist okay. Nur zeitlich nicht okay. So ein typischer Bildschirm, 1024x768 oder so, das sind ja schon fast 2 Millionen, fast 1 Million Pixelchen. 1 Million Traps, vergesst es. Wir haben es mal laufen lassen, als das so aufkam. Das war so richtig, da konnte man zugucken, wie so langsam die Pixelchen auf dem Bildschirm erschienen sind. Also konnte jeden einzeln mitzählen. Keine Chance. Funktioniert hinten und vorne nicht. Jo, da müssen wir mal ein bisschen drüber nachsinnieren. Was kann man jetzt tun? Eine Idee war, wir machen einfach eine völlig neue Grafikkarte. Wir definieren uns einfach selber was. Muss ja nichts sein, was in echt existiert. Hauptsache, wir haben einen Treiber dafür. So macht VMware das. Beziehungsweise andere Firmen und andere virtuelle Maschinenprogrammierer haben das Gleiche oder sowas Ähnliches nachgemacht. Kann man sich vorstellen, ne? Dann, das ist so in etwa der Schritt hier. Ich popel nicht mehr jedes einzelne Pixel auf dem Bildschirm, sondern so wie hier, ich gebe ganze Speicherbereiche an mit, ja, ob das jetzt Kommandos sind oder ob das Pixelmengen sind oder ne, dass ich einfach sage, hier ist ein zum Beispiel ein Icon, mal dahin. Und dann haben wir einmal einen Trap für das Fang an, aber dann können wir so ein ganzes Icon, Pixel, ganz viele Pixel am Stück setzen. Ja, aber das geht natürlich nur mit spezieller Hardware, die wir uns selbst designt haben. Andere Ideen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wieso fragst du jetzt nach anderen Ideen? Brauchen wir doch keine anderen Ideen, das ist doch eine perfekte Idee.
Das ist doch die Idee, die mindestens 2 Leute hier in der Uni schon mal gemacht haben, nämlich man kann... Wenn man jetzt noch moderneren Prozessor hat, sich einfach eine Grafikkarte in die virtuelle Maschine durchmappen und der virtuellen Maschine einfach tatsächlich eine vollständige physikalische Grafikkarte geben. Mhm. Die wirklich gerade bei modernen Rechnern, die eh integrierte Grafik haben und dann da mal noch eine zusätzliche reingesteckt hat, kann man das durchaus machen. Also ja. Das war, dass man plötzlich gar kein Bildschirm- und Hostsystem mehr hat, nicht so groß.
Okay. Also die Idee kann man jetzt mit moderner, wenn eh schon eine Grafikkarte eingebaut ist, man steckt noch eine zweite rein. Von der Idee her, gleiche Idee geht natürlich auch, man kann natürlich auch zwei normale Grafikkarten reinstecken. Okay, geht nicht bei jedem Rechner, aber so von der Idee her.
Man kann sogar die einzige Grafikkarte immer gerne mappen, aber dann ist es nie bei mir etwas, was hier auf
sein. Mindestens das. Na gut, es gibt auch modernere, da kann man irgendwie so bestimmte Ausschnitte aus dem Bildschirm irgendwo woanders herholen. Und dann kann man sich den Bereich dann irgendwie speziell mappen. So man hat, kann man es nutzen, aber die meisten Leute haben sowas nicht. Ja, was machen wir dann? Müssen wir überhaupt was machen oder sagen wir einfach, komm, wir installieren einen besseren Treiber und gut ist. Das Problem ist der Weg bis zu dem besseren Treiber. Ne? Weil normalerweise, wenn ihr dann, keine Ahnung, Windows installiert, dann läuft Windows erstmal im WSA-Modus los und dann installiert er sich und dann könnt ihr irgendwann mal eine Diskette, CD, keine Ahnung, irgendwas reinstecken und sagen, in den Treiber hätte ich gerne noch zusätzlich. Aber der Weg bis dahin ist schmerzhaft. Ne? Wenn ihr da jeden Pixel einzeln angucken könnt, was er dahin malt, dann dauert das Booten schon 5 Stunden. Das wollt ihr nicht. Also wir brauchen irgendwie noch eine Idee, wie wir so typische WSA-Modi oder irgend sowas in der Art vielleicht doch pixelmäßig, performancemäßig hingemalt kriegen. Ja, okay, also das haben wir schon. Gut, das eine haben wir uns am Anfang oder das wäre sozusagen das Naheliegende. Ja, wenn dann eine Move-Instruktion kommt, die auf dem Bildschirm malt, dann machen wir das typischerweise so, wie wir es bisher immer gemacht haben. Wir machen einen Callback draus. Wir rufen eine Pixel-Mal-Dich-Mal-Methode von der Grafikkarte aus auf. Das ist performancemäßig bei großen Bildern der Overkill. Aber das wäre natürlich schön. Das ist natürlich die optimale Performance, wenn sich der Bildschirm nicht ändert. Also wenn wir unter der Haube nur Pi auf 1000 Stellen berechnen und alle 5 Minuten mal eine Ziffer dahin malen, wo ist das Problem? Und das wäre natürlich auch ganz nett, man könnte irgendwie so Grafikprozesse-Units nachmodellieren, also irgendwie so ein NVIDIA, AMD, keine Ahnung, Grafikkarte nachmachen. Und die können ja jedenfalls zum Teil auch irgendwie so Kommandos. Ne? Mal einen Kreis. Das heißt, ich muss nicht jeden Pixel von dem Kreis der Grafikkarte sagen. Es reicht zu sagen, mal einen Kreis, Radius sowieso. Das geht natürlich dann vergleichsweise schnell. Ja, Problem, das nutzt keiner. Mindestens mal nicht bei der Installation oder so. In dem Moment, wo ich installiere, da muss ich zurück auf die minimalsten, kleinsten gemeinsamen Nenner. Ja, und wie heißt der kleinste gemeinsame Nenner in der PC-Welt? WSA. Irgendwie ein vergleichsweise kleiner WSA-Bildschirm. Das können sie alle, alles andere vielleicht. Okay, also zum... Das wäre möglicherweise was später, wenn man dann eine, sag mal, NVIDIA-Grafikkarte nachmacht mit einem guten Treiber, würde es funktionieren, aber der Weg dahin funktioniert nicht. Jo, das, was wir in V-Maschinen machen, wir lassen einfach die virtuelle Maschine in den Grafikspeicher reinmalen mit voller Performance. Man sieht aber nichts. Er schreibt einfach nur die Pixel in den Hauptspeicher. So, da stehen die Werte dann, aber man sieht sie nicht. Aber sie stehen schnell drin. So, was wir dann machen, dann gucken wir uns einfach in unserem Falle ungefähr 5 Mal pro Sekunde den Speicherinhalt an und gucken, wo sich was geändert hat. das, was sich geändert hat, die Pixel, dann nehmen wir den gesamten Bildschirm als Ganzes, ne, oder den gesamten Speicher als Ganzes, die Werte, die sich geändert haben, die ziehen wir dann sozusagen raus und malen sie in die Grafikkarte. Ja, wie kann man das jetzt bewerten? Wie schnell ist das jetzt? Gut, das Reinschreiben in den Grafikspeicher ist dann so schnell wie jeder andere Speicherzugriff auch. Und den haben wir ja sowieso schon versucht zu optimieren, der funktioniert ja so leidlich. Wir haben aber natürlich jetzt das Problem, auch wenn wir, sagen wir mal, unter der Haube eigentlich nur Pi auf 1000 Stellen berechnen und grafikmäßig überhaupt nichts machen. Wir haben natürlich immer irgendwie diesen Timer, der abläuft. Der Timer und der Timer-Händler, der jetzt den gesamten Bildschirm einmal abscannt, ob sich irgendwo was geändert hat. Ja, und wenn nein, dann eigentlich nichts macht, außer dass er Performance frisst.
Kopiert er tatsächlich einfach immer oder hat er lokal nochmal eine Kopie von dem zuletzt kopierten Bildschirm X-Ort mit dem und kopiert nur das?
Genau.
Ja,
okay. so ähnlich. Also was wir machen, wir kopieren nicht einzelne Pixel. Könnte man im Prinzip tun, aber da ist dann auch wieder die Grafik, die echte Grafik-Performance nicht dolle. Also wenn ich wirklich einzelne Pixel dem X-Server sage, hier hast du einen Pixel und noch einen Pixel und noch einen Pixel, das wird ja letztendlich alles über Sockets an den X-Server verschickt und jedes einzelne Pixel dauert dann auf der Ecke dann wieder Performance. Was wir da machen, wir nehmen uns immer, ich meine, das sind so 16x16 Kacheln. Und die gucken wir uns an und wenn irgendein Pixel sich geändert hat, dann schicken wir sämtliche 16x16, 256, 16x16, genau, also wir nennen es dann immer Kachel, als Ganzes rüber. Warum jetzt 16x16? Okay, 16 ist eine schöne Zahl, ne? Ja, man könnte vielleicht auch 8x8 nehmen oder so, aber also die Erfahrung hat gezeigt, wenn sich irgendwo Pixel ändern, dann sind es meistens nicht nur einzelne Pixel, sondern dann ist auch in der Umgebung häufig was geändert. Also typischerweise, wenn auf dem Bildschirm, keine Ahnung, irgendwelcher Text erscheint, dann erscheint nicht hier ein Buchstabe und da ein Buchstabe und da ein Buchstabe, sondern ne, die erscheinen irgendwie so beieinander. Oder wenn die Uhr tickt, ihr kennt das unten, das kleine Logo, wenn die Uhr da tickt, naja, dann, und der Zeiger bewegt sich, dann bewegen sich mehrere Pixel in einem gewissen Umfeld. Und insofern macht es dann aus Performance-Sicht wieder Sinn, mehr als ein Pixel zu verschicken. Aber du hast natürlich recht, wir brauchen irgendwie im Hintergrund sozusagen den Inhalt, den wir schon mal geschickt haben und den neuen Inhalt und den müssen wir dann jeweils vergleichen. Ja, und dieses 5-mal pro Sekunde vergleichen, das kostet dann schon also Größenordnung 10% der Rechenzeit. Ja, ne? Schön ist nicht, aber bessere Lösungen werden noch gesucht.
Ja?
Ja, also wenn man so die typisch, also eine typische Anwendung sich anguckt, was weiß ich, irgendwie ein Internet-Provider, der, sagen wir mal, ganz viele Webserver anbietet, der braucht gar keinen Bildschirm. Da stehen irgendwo im Internet große Server und da laufen virtuelle Maschinen drauf und auf den virtuellen Maschinen Webserver. Wir brauchen überhaupt keine Anzeige. Oder ja, wenn du nur ein Linux installierst unter Windows und in dem Linux nur ein bisschen textbasiert was machst und nur einen kleinen Bildschirm hast, so keine Ahnung, 80x25 Zeichen, dann ist das alles sehr viel unkritischer, das ist klar. Und dann, was man natürlich denken könnte, wäre, man kann sich überlegen, ja, so nach dem Motto, ich schreibe das hier immer direkt in den Speicher. Jetzt könnte ich doch eigentlich, ja, die meisten Grafikkarten erlauben das doch, so nach dem Motto, da ist eine Pixelmenge, mal die mal ins Fenster. Ja, könnte funktionieren, kann manchmal funktionieren. Problem ist natürlich immer, da muss jetzt der Grafikmodus sozusagen von der virtuellen Maschine mit dem Grafikmodus der echten Maschine irgendwie kompatibel sein. Zum Beispiel gleiche Farbtiefe, zum Beispiel Anordnung der Pixel ne? Und auch, also wenn jetzt, sagen wir mal, eine Zeile ist, keine Ahnung, 80 Zeichen lang, dann müssen die 80 Zeichen natürlich auch in dem Fenster reinpassen. Vielleicht will man die aber natürlich auch größer oder kleiner, ne? So mit dem Fenster irgendwie größer, kleiner machen. Vieles, ja, gebe ich dir sofort recht, nicht alles. Und du brauchst natürlich nur einen einzigen Punkt, wo es nicht funktioniert, dann hast du es verloren. ja. dann, genau, aber letztendlich, und dafür landen wir dann letztendlich in dem unteren Punkt, ne, dass man sagt, ja, mach das Ding irgendwie anders, ist ja völlig wurscht. Denkt in eine neue Grafikkarte aus, die dann eben für jeden Fall das Kopieren erlaubt oder so. Oder die genau die Farbtiefe hat wie das Original, genau die Größe hat wie das Fenster. Dann kannst du 1:1 kopieren. Ja, kann man sich überlegen. Viele Varianten möglich. Man muss allerdings irgendwas haben, was auf jeden Fall WESA kann, also jedenfalls, wenn es darum geht, PCs nachzumachen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man einen speziellen Grafiktreiber hat, sich auch einfach sparen kann, ist, dass man eigentlich einmal in quasi in Software-Dinge wie OpenGL oder sowas ausführt, sondern dass man es tatsächlich an die echte Grafikkarte durchgreift.
Ja?
Weil der, das sind ja die Dinge, wo es dann performancemäßig richtig übel wird, weil tatsächlich halt
wie kann man denn das zum Beispiel umgehen?
Man kann zeigen, dass man einen virtualisierten Treiber hat, der tatsächlich diese Befehle bewegt.
Okay, das wäre dann, ne, das wäre der hier. Gibt noch einen zweiten Ansatz, das zu machen, ohne dass man sich überhaupt größere Gedanken machen muss. Darauf kommt. Ihr könnt euch natürlich mit der virtuellen Maschine, mit der Host-Maschine ein Netzwerk aufbauen und einfach mit Großdisplay umlenken auf die echte, auf den echten X-Server. Dann startet ihr in der virtuellen Maschine ein Programm und sagt, Display ist das Display vom Host. Ja, und dann macht er einfach, ja, dann schickt er seine X11-Kommandos letztendlich über das virtuelle Netzwerk zum echten X-Server und der kann natürlich dann mit perfekter Performance winseln. Einfachste Variante. Und das ist auch häufig das, was so Leute im Internet machen. Die mieten sich irgendwo, keine Ahnung wo, eine Maschine, wo sie überhaupt keinen Zugang haben, also da können sie sich gar nicht hinsetzen. Aber man kann natürlich auf der virtuellen Maschine dann durchaus X-Programme starten mit Display-Umlenkung nach zu Hause. Und das funktioniert dann, naja, so leidlich. Jo, okay, also das wäre die Grafik. Jo, jetzt haben wir am, wann war es, Freitag uns alles mögliche andere noch angeguckt und haben gesagt, was jetzt letztendlich kritische Befehle sind und was, ja, dass man sie irgendwie abfangen muss. Wir haben mal bisher gesagt, naja, wir fangen sie ab und emulieren sie und dann soll es weitergehen. Die Frage ist jetzt, wie muss, also das Abfangen macht die Hardware selber, aber was müssen wir dann tun in der Emulation? Jo, okay, gehen wir so einfach mal durch. Also Cleese, die Popfleck, das waren die, haben wir gesagt, die kritischen Damit kann man Interrupts ein- ausschalten. Das dürfen wir nicht. Gut, ist jetzt insofern kein Problem, weil die Erweiterung der x86-Architektur, die fangen diese Befehle jetzt ab, auch im User-Mode, dass man einen entsprechenden Exit-Event kriegt und könnte jetzt im Exit-Event simulieren. Performance, Katastrophe. Warum Katastrophe? Ja, CleanSD kommen, ja nicht, eigentlich nicht CleanSD, sondern mehr Cle und Popfleck. Die Kombination, die kommt Millionen, Milliardenfach vor. Wo kommt die so häufig vor? Wer fummelt denn da ständig an den Interrupts rum? Ja, was gerne gemacht wird, ist im Linux, also wenn es jetzt in die Linux-Welt geht, aber Windows oder so geht im Prinzip das Gleiche. Im Linux-Kern steht häufig irgendwie was der Art Pushfleck, CLI. Ja, und jetzt kommt irgendwie ein Log setzen, Spin-Log, Ticket-Log, was weiß ich. Und jetzt kommt irgendein kritischer Abschnitt, dann kommt ein Unlock und ein Popfleck. Also um andere oder ja, um in einem kritischen Abschnitt alleine arbeiten zu können. So ein typischer Fall Multiprozessor. Wenn ihr das Lock-Unlock weglasst, dann ein typischer Fall für Monoprozessor, der zum Beispiel aus dem Tastaturpuffer was auslesen will. Damit der Interrupt nicht, während ich auslese, was einträgt in den Tastaturpuffer, Interrupts ausschalten und danach wieder anschalten. Gut, ausschalten macht man gewöhnlicherweise durchs CLI, logisch. Man könnte das Anschalten wieder durch ein SD erledigen. Man macht es lieber durch ein Pushfleck, Popfleck. Warum? Doch eine Instruktion mehr.
Ja.
Genau, und wenn man nicht weiß, dass am Anfang die Interrupts an waren, dann darf man am Ende natürlich nicht ins Deal hinschreiben. Ja, aber also das ist jetzt so eine Kombination, die millionenfach vorkommt. Interrupts aus, locken, anlocken, Interrupts wieder an. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum steht jetzt ein CLI und SDI, wenn ich einen Multiprozessor aussperren will? Also CLI und SDI im Sinne von, ja, Interrupt-Händler soll mich nicht unterbrechen, okay. Aber warum brauche ich, wenn ich jetzt mit Logs und Unlock irgendwie einen Spin-Log gesetzt und gelöscht habe, warum brauche ich noch ein CLI und SDI außenrum? Kann mich doch, wenn ich den Log gesetzt habe, kann da doch kein zweiter in den kritischen Abschnitt. Kann auch nicht, aber.
Wenn es nicht ein Deadlock geben, dann wir hinten noch auflocken.
Mindestens dann, ja. Ne? Wenn ich einen Log aufrufe und jetzt kommt da ein Interrupt und der Interrupt-Händler möchte auch in dem kritischen Abschnitt, mindestens dann blockieren sie sich gegenseitig. Ja, und noch ein zweiter Grund.
Max. Der Interrupt-Händler sollte jetzt ja hoffentlich nicht locken.
Ja, eine andere Geschichte, aber okay.
Aber natürlich kann ein Interrupt-Händler auf der anderen Seite dazu führen, dass jemand anders locken will, weil er zum Beispiel Reschedule auslöst.
Mhm.
Und in dem Moment, in dem ich einen Lock halte, will ich nach Möglichkeit fertig laufen, damit ich das Lock auch schnell wieder hergebe.
Ne? Genau, also das ist auch ein guter Grund. In dem Moment, wo ich in den kritischen Abschnitt reingehe, blockiere ich den. Und wenn ich da weggescheduled werde, dumme Geschichte. Also da möchte ich nicht weggescheduled werden. Also das CleanSD außenrum, das ist im Prinzip zu versuchen, nicht gescheduled zu werden. Jo, gut, jetzt könnt ihr euch aber natürlich vorstellen, dieses Lock und Unlock, beziehungsweise das CleanSD außenrum, das kommt im Linux gern millionenfach vor. Ja, typische Prozessoren heute sind alle Multicore, da braucht man das. Ja, jedes Mal ein Exit-Event, eine kleine Simulation und lad deinen Kontext wieder, kann es weiterlaufen. Ja, also was heißt Kontext? Ja, im Prinzip alle Register. Und alle Register, ja, heutzutage, was sind alle Register? Bei einer 64-Bit-Architektur sind 16 Register mit jeweils 8 Byte. Das ist schon ein Haufen Holz. Und da kommen noch die Segmentregister und das ganze Zeugs noch mit dazu. Performance-Katastrophe. So. Was wir aber eigentlich ja nur brauchen, ist, ja, die CPU soll sich eigentlich nur merken, dass die Interrupts jetzt aus sind. Die soll die eigentlichen, echten Interrupts gar nicht ausschalten. Braucht sie ja nicht, die dürfen ja gar nicht aus. Ich möchte mir eigentlich nur ein Bit merken. So, und das ist das, was die Pacifica Thunderpool-Dinger machen. Bei einem Kli, Sti, Popfleck, dann nehmen sie einfach das Bit, was da genannt wird, und das schreiben sie jetzt, ja, aber nicht ins Interrupt, nicht ins echte Interrupt-Enable-Bit, sondern in ein virtuell Interrupt-Enable-Bit. Das ist einfach nur ein Bit, das hat überhaupt keine Bedeutung, außer dass es ein Bit ist. Es schaltet keine Interrupt aus. Ja. Jo, aber jetzt kann denen das doch hier passieren, dass jetzt hier, ne, so wie ihr gerade das skizziert habt, dass dazwischen doch jetzt der Interrupt kommt, wenn er denn nicht aus ist. Hallo? Ja, was passiert, wenn jetzt an der Stelle ein Interrupt kommt? Ja, dann macht er sein Exit-Event, geht raus aus der virtuellen Maschine. Die echte Maschine bearbeitet den Interrupt. So, und dann kommt ein VM-Resume und die virtuelle Maschine läuft weiter. Gut, und wenn ich der jetzt keinen Interrupt schicke, den Interrupt nicht weiterreiche sozusagen, dann wird die auch unbeeinflusst weiterlaufen. Also die virtuelle Maschine wird dann an der Stelle auch letztendlich nicht schedulen. Und das ist das, was ich brauche. Jo, wie kriegt der Gast jetzt Interrupt? Gut, das hatte ich eigentlich neulich schon kurz erwähnt. Also der Gast an sich kriegt erstmal keine Interrupts. Wenn ein Interrupt auftritt, haben wir gesagt, dann kommt so ein Exit-Event. Exit-Event heißt, virtuelle Maschine speichert ihren Zustand. Echte Maschine ist wieder dran, ja, und die echte Maschine macht ihren Interrupt-Händler. Mit dem Hinweis, der wird sehr viel später aufgerufen. Sehr viel später im Sinne von, ich muss den gesamten Kontext der virtuellen Maschine noch abspeichern. Und dann natürlich gegebenenfalls auch noch den Zustand von der echten Maschine und dann kann ich den Interrupt-Händler anfangen. So typischerweise irgendwelche so Embedded-Prozessoren, die werben immer damit mit so und so vielen Nanosekunden Interrupt-Antwortzeit. Also hier geht es langsam um Minuten. Ne? Also bis die Kiste mal in die Hufe kommt, einen Interrupt zu bearbeiten, dauert ewig. Einer der Gründe, warum man diesen VMX-Modus ausschalten kann. Jo, gut, wie kriegt jetzt die Maschine virtuelle Interrupts? Ja, beim Resume, da kann ich jetzt als Parameter übergeben, ja, sogenannte Events, was aber dann nichts anderes ist als eine Liste von Interrupts. Jo, Exceptions, haben wir uns ganz kurz auch schon drüber unterhalten. Wie ist das mit Exceptions, die jetzt in der virtuellen Maschine auftreten? Was weiß ich, die virtuelle Maschine teilt durch 0. Dann produziert die CPU eine Exception und der Exception-Händler wird, ja, welcher wird jetzt aufgerufen? Eigentlich wird standardmäßig der von dem echten Betriebssystem aufgerufen. Der vom echten Betriebssystem ist aber Quatsch, weil der weiß jetzt gar nichts über den Prozess, der da läuft in der virtuellen Maschine. Also eigentlich sollten Exceptions in der virtuellen Maschine selbst abgehandelt werden. Ja, wie könnte sie das abhandeln? Das gleiche gilt für System Calls. Sie könnte die Exceptions selber abhandeln, wenn sie dann selber eine Exception-Tabelle hätte. Was im Prinzip kein Problem ist. Die Exception-Tabelle habt ihr euch ja neulich mit mir zusammen angeguckt, steht irgendwo im Speicher. Ja, das Einzige, was wir brauchen, ist ein Pointer drauf. Ne? Haben wir uns neulich angeguckt, das ist LIDT. Ich lade den Deskriptor, wo ist das Segment mit der Exception-Tabelle. Jo, und dementsprechend brauchen wir jetzt so eine LIDT-Instruktion, beziehungsweise SIDT, das Gegenstück zum Abspeichern, die funktionieren müssen, aber jetzt eben nicht den echten Interrupt-Deskriptor-Pointer umbiegen, sondern den virtuellen umbiegen. Kann ich das jetzt simulieren oder brauche ich dafür Hardware? Schön wäre natürlich, das alles in meiner Software zu lösen, weil kostet nichts. Frage, geht das? Ja, wird so nicht funktionieren. Warum nicht? Also ich möchte, dass die Exceptions bzw. System Calls von der Maschine selbst abgehandelt werden. Also ich möchte nicht jedes Mal ein Exit-Event kriegen, weil die virtuelle Maschine ein System-Call macht. Das wäre wieder performancemäßig ein Problem. Oder wenn es ein Page-Fault gibt, ja, soll sich die virtuelle Maschine selber darum kümmern, dann muss ich nichts simulieren. Wenn sie sich natürlich da selber darum kümmern soll, dann muss die CPU in dem Moment, wo die Exception auftritt, ihre Exception-Tabelle kennen. Das heißt, den Pointer auf die Tabelle muss sie kennen. Das kann aber natürlich nicht der gleiche Pointer sein wie von der echten Maschine, weil also rein theoretisch können zufälligerweise mal das gleiche drinstehen, aber es wäre eher natürlich wirklich Zufall. Ja, dementsprechend brauchen wir jetzt eigentlich zwei Pointer. Einen für die echte Maschine, einen für die virtuelle Maschine. Ja, jetzt ist die Frage, wie können wir jetzt in den Pointer der virtuellen Maschine was reinkriegen? Da gibt es eigentlich ja keine Assembler-Instruktion in der Art Lade für die virtuelle Maschine einen Pointer. Ja, dementsprechend gibt es hier die LIDT und SIDT-Instruktionen leicht modifiziert, die einfach gucken, ja, wenn sie im virtualisierten Modus laufen, dann laden sie das virtuelle IDT-Register und wenn sie im echten Modus laufen, dann laden sie halt von der echten Maschine den Pointer. Ja, also haben wir dann zwei Register, beziehungsweise kann man sich streiten, ob man es als zwei oder als vier bezeichnet. Also die Dinge haben ja einmal den Pointer, wo liegt die Tabelle, und noch als zweiten Wert, habt ihr gesehen, die Länge von diesem Bereich. Ja, also das jetzt im Sinne von zwei Registern, dann brauchen wir die zwei, noch einmal haben wir vier Stück. Jo, das heißt natürlich jetzt aber wiederum beim Kontextwechsel, also wenn ich so ein Exit-Event oder ein Resume-Event habe, dann muss ich natürlich auch die zwei Register wieder zustandsmäßig laden bzw. zustandsmäßig abspeichern. Und wir werden noch sehen, es kommen noch ein paar mehr Register dazu, die wir alle mal abspeichern und wieder laden müssen. Das ist performancemäßig nicht ganz trivial. Jo, nächstes, so ähnlich. Es gibt ja auch, gut, das haben wir uns noch nicht genauer angeguckt, aber von der Idee her genau das Gleiche. Es gibt diese Global Descriptor Tabelle, da stehen die Segmente drin beschrieben. Also ihr kennt die IDT, da sind immer so diese Deskriptoren, ja, wo ist der Einsprungpunkt für Interrupt 13, wo ist der Einsprungpunkt für Division durch 0. Ja, und in der GDT, da stehen jetzt so Deskriptoren drin, ja, was ist das Segment 13, wo liegt es denn und wie lange ist es denn? Segment 14, Segment 15, also insgesamt 8000 192 mögliche Segmente können in dieser Tabelle drin gespeichert sein. Und die Frage ist, wo diese Tabelle ist. Und wo die Tabelle ist, ja, da kann ich so ähnlich wie für die IDT auch so einen Pointer laden. Pointer mit Länge, auch wieder so ein Pärchen. Auch das Ding kann ich wieder abspeichern. Ja, und das gibt es jetzt, das ist die Global Descriptor Tabelle, also das sind die Segmente, die für alle Prozesse gleichzeitig gelten. Also typischerweise so Betriebssystem zum Beispiel. Und es gibt noch die Local Descriptor Table, local im Sinne von, ja, zählt nur für einen einzelnen Prozess. Auch das wieder im Prinzip genauso, wieder so eine Tabelle mit Offset, wo ist er dann im Speicher und wie lang ist er dann. Ja, wie schaut es damit aus? Dürfen wir diese Tabellen ändern oder nicht? Muss die virtuelle Maschine dann einen Daumen drauf haben oder nicht? Erste Frage. Ja, knappe Antwort, die meisten echten Prozessoren kennen gar keine Segmentierung, also kann das so wichtig nicht sein. Ne? Geht auch ohne. Guckt euch einen Spark-Prozessor, einen ARM-Prozessor, einen, keine Ahnung. Ja, alle haben sie keine Segmentierung und trotzdem können sie durchaus Protection und solche Sachen implementieren. Also Segmentierung an sich braucht man nicht. Also kann man das Laden und das Speichern von diesen Werten 1:1 machen lassen. Soll die virtuelle Maschine doch ihre Segmente kaputt machen? Ja, selber eigenes Problem. Wie stelle ich jetzt sicher, dass meine virtuelle Maschine nicht auf die echte Maschine bzw. nicht auf parallel laufende Maschinen zugreifen kann? Paging. Also ich stelle mein Paging so ein, dass die Sicherheit stimmt und dann sind die Segmente, ja, soll er mal machen. Aber nichtsdestotrotz braucht man natürlich an der Stelle wiederum neue Pärchen von, wo ist denn die Tabelle, wie lang ist denn die Tabelle. Also haben wir das Ganze schon für die IDT, für die GDT und für die LDT. Also 6 zusätzliche Register.
Überlegen, ob es bei der Segmentierung nicht eigentlich reichen würde, wenn wir das beim Kontextwechsel in die virtuelle Maschine und aus der virtuellen Maschine raus anpassen. Dadurch, dass ja der Speicherschutz aus Sicht des Hosts eh durch die MMU sichergestellt wird und die Segmentierung uns eigentlich. Während wir in der virtuellen Maschine sind, ist das ja die echte Segmentierung.
Das Problem ist, die GDT kannst du dann nicht umstellen, wenn die GDT kaputt ist.
Ah, ja, okay.
Wenn du das Codesegment verbaselt hast, dann hast du kein Codesegment mehr, dann kannst du es auch nicht mehr gerade biegen. Aber du hast natürlich recht, man könnte das gegebenenfalls für die LDT machen. Die LDT braucht. Na gut, Segmentierung braucht eigentlich sowieso keiner, aber und das, die Local Descriptor Tabelle noch viel weniger. Eigentlich wichtig, man hat ein 4G Codesegment, man hat ein 4G Datensegment, dann passt die Sache. Alles andere braucht man eigentlich nicht wirklich. Eine LDT braucht, also eine Linux-Welt braucht das Ding überhaupt keiner. Und da könnte man sagen, okay, die kann das virtuelle Betriebssystem verbaseln, wenn es will. Ich lade, wenn ich dann zurückkehre in den Host, lade ich wieder was Vernünftiges rein und gut ist. Gut, das war die Segmentierung, was jetzt die Tabellen angeht. Es gibt aber natürlich auch noch die anderen Instruktionen. Also ich kopiere was ins Datensegment oder umgekehrt, ich kopiere aus einem Datensegment oder Extra oder GS oder Stacksegment in ein anderes Register. Also ich möchte ja auch neue Datensegmente laden können. Also ich greife, mein Datensegment ist jetzt nicht mehr das da, sondern jetzt soll das mein Datensegment sein. Ja, auch da kann man sagen, ja, mach einfach, ist ja nicht das Problem. Ja, Sicherheit machen wir damit nicht. Aber Ja, was macht denn unter der Haube ein, keine Ahnung, Move? Was macht dann so eine Instruktion? Ja. Also es gibt dann die GDT, die eine bestimmte Länge hat und irgendwo im Speicher liegt. Und das ist dann Offset 0, das ist Offset 8, das ist Offset 16, das ist 24, 32 zum Beispiel. Und jetzt wäre dann halt die Länge 40, fast. Die Länge wäre 39, wieso nicht 40? Bei der Länge ist nicht die eigentliche Länge gespeichert, sondern immer einer weniger. Also es ist immer sozusagen der letzte erlaubte Offset gespeichert. Warum? Also das kleinste Segment hat sozusagen die Länge 0. Also der kleinste erlaubte Offset wäre dann 0. Und wie ist es bei einem 4G-Segment? Naja, der größte erlaubte Offset ist dann FFFFF. Und das ist genau das, was ich noch in 32-Bit speichern kann. Also deshalb, Länge wird immer als letzte erlaubte Offset angegeben. Ja, warum sind hier 0, 8, 16, 24 als Segmentnummern? So, jeder Eintrag besteht so von der Idee her aus zwei Teilen. Ne? Das ist einmal die Basisadresse und dann eben die Länge. Ja, das wären an sich schon mal 2 mal 32-Bit. Wäre aber zu einfach. Wir wollen in den zwei Worten eigentlich auch noch reinkodieren, was für ein Typsegment ist das. Beispielsweise ist es ein Code oder ein Datensegment. Dafür brauchen wir noch das eine oder andere Bit. Wir wollen noch reinkodieren, ob das ein Segment ist, was man im User-Mode nutzen darf oder nur im Kernel-Mode. Das heißt, da müssen wir noch so ein paar Bits abknapsen. Ja, dann haben wir aber nicht mehr genügend Bits für die Länge. Wie machen wir das da? Ja, es gibt dann ein Size-Bit noch extra. Und das Size-Bit sagt, ob die Länge in Bytes gemessen ist oder ob die Länge in Pages gemessen wird. Ja, dann schafft man das, die 64K-Segmente, die kann man dann byteweise in der Größe einstellen. Und wenn die Segmente größer sein sollen, ja, dann kann man sie nur noch pageweise vergrößern. Gut, für die Praxis schön, passt wunderbar, anders braucht man nicht. Allerdings natürlich jetzt hier für die Simulation wieder ein bisschen mühsam. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, jetzt muss man wieder das S-Bit daraus fieseln und dann die Länge entsprechend noch wieder und so. Okay. Worauf ich eigentlich aber raus wollte, was macht jetzt dieses Move 8 nach DS? Ja, 8 nach DS lädt das, was hier drin steht. Wohin? Ja, ins Datensegment. Nee, also in den sogenannten, also das ist der sogenannte Selektor. Selektor im Sinne von, ich selektiere, welches Segment ich gerne hätte. Ja, und es gibt noch den sogenannten Deskriptor. Was ist der Deskriptor? Der Deskriptor ist in etwa das, was da drin steht. Jo, das ist jetzt in der Intel AMD unserer Welt so gemacht. In dem Moment, wo ich die 8 in den Selektor lade, in dem Moment wird der Teil in den Deskriptor eingeladen. Den Deskriptor seht ihr nicht. Der steht einfach unter der Haube irgendwo in der CPU, irgendwo im Register. Warum ist das so gemacht? Ja, die Idee ist, wenn ich danach auf irgendwelche Speicherzellen zugreife, dann muss er nicht jedes Mal in der Tabelle nachgucken, welchen Offset muss ich dann drauf addieren, sondern er hat es dann schon in die CPU reingeladen in irgendein Register. Ja, dann brauche ich nur noch den Registerinhalt drauf addieren. Geht sehr viel schneller, logischerweise. Jo, wie schaut das jetzt aus? Kann ich das jetzt einfach so machen? Kopiere irgendwas nach DS. Ja, was heißt das? Er kopiert irgendwie aus der Tabelle was in den Deskriptor. Und die 8, also hier im Beispiel, die 8 landet jetzt im Selektor. Wenn ich hinterher sage, move DS nach irgendwo hin, ja, dann würde er in unserem Beispiel das DS, also die 8, die da drin steht, irgendwo anders wieder hinschreiben. Der Inhalt hier, der bleibt bestehen. So lange, bis ich nach DS was anderes lade. Ja, und was heißt das? Das heißt, das ist das Dumme, die Dinger sehe ich hier gar nicht. Also ihr könnt typischerweise, da gibt es immer so ein schönes Beispiel, mal gucken, ob ich das gerade noch zusammenkriege. Ihr könnt irgendwas hinschreiben, so der Art Move, dann nehmen wir mal das Beispiel, 8 nach DS. Und jetzt kommt ein Load IDT, ja, irgendeine neue Tabelle. Und dann kommt ein Move DS nach zum Beispiel AX und Move AX nach DS. Das funktioniert nicht. Ich kopiere die 8 nach DS, das heißt, er holt aus der aktuellen Tabelle den Eintrag in den Deskriptor. Wenn ich jetzt die IDT ändere, dann habe ich hier eine komplett neue Tabelle. Der Inhalt im Deskriptor steht aber noch drin. Der bleibt auch drin. Wenn ich jetzt DS nach AX umspeichere, dann steht in AX die 8. Ist okay. Und wenn ich jetzt allerdings natürlich die 8 wieder nach DS lade, dann steht in dem Deskriptor nicht mehr der alte Wert, sondern ich hole das aus der neuen IDT den Wert. Du hast einen Grund, verwirrt zu sein, weil ich verwirrt war. Ja, hast natürlich recht. Also wenn ich die GDT umlade, während in den Deskriptoren was drinsteht, dann kann ich nachträglich den Deskriptor nicht wieder laden. Das ist ein Problem beim Kontextwechsel, könnt ihr euch vorstellen. Das wäre so ein typischer Kontextwechsel. Ich speichere den aktuellen Zustand. Jetzt mache ich hier zwischen irgendwas und dann möchte ich den alten Zustand wiederherstellen. Und das kann ich nicht. Das ist jetzt auch ein Problem, wenn die virtuelle Maschine hier mit Thunderpool Pacifica ihren Kontext abspeichert. Es reicht nicht, die 8 zu speichern. Sondern sie muss den gesamten Inhalt von den geladenen Deskriptoren abspeichern. Was sind die Deskriptoren? Was steht da alles drin? Naja, mindestens steht drin die Basisadresse, die Länge Ja, und noch eine Handvoll Bits, die irgendwie anzeigen, ob es jetzt ein Codesegment, Datensegment, großes Segment, kleine oder irgend sowas ist. Wie viele Segmente haben wir? 6 Stück. Ja, wir haben mal wieder 6 Register mit jeweils ganz schön vielen Bits. Bei jedem Kontextwechsel soll heißen, bei jedem Exit-Event, bei jedem Resume-Event, jedes Mal den ganzen Kram abspeichern von der echten Maschine und den Kontext von der virtuellen laden. Also wir reden jetzt hier nicht mehr so 10 Byte speichern, 10 Byte laden. Es geht schon bald in die Tausende. Da müssen wir uns nachher noch ein paar Gedanken drum machen. Jo, nächste Frage. Typischerweise haben wir in den x86-Prozessoren immer so diesen Privilege-Level mit dabei. Ne? Diese 4 Ringe, ihr kennt das. Ja, Ring 0, Kernel-Modus, Ring 3, User-Modus, Ring 1 und 2. Ja, braucht keiner. Ja, das amerikanische Militär wollte das, sonst hätten sie die 386er-Prozessoren nicht gekauft. Sind auch, glaube ich, die einzigen, die es benutzen. Jo, jetzt haben wir diese 4 Ringe. Okay, sagen wir mal, wir haben auch nur 2. Wir wurscht. Also normale Prozessoren haben 2. Mindestens die brauchen wir. Aber jetzt haben wir ja hier zum Beispiel schon gesagt, es gibt, also zum Beispiel hier stehen Bits drin, ob ein Segment im User-Modus ladbar sein soll, ja oder nein. Oder anders ausgedrückt, wie hoch der Privilegierungsmodus sein muss, dass man darauf zulangen darf. Jetzt haben wir ja aber irgendwie so, ne, wir haben 4 Privilegierungsstufen im Gast und wir haben ja 4 im Gastgeber eigentlich. Und wie machen wir das? Ja, da sagt man dann auch in Hardware gibt es dann plötzlich 8 Ringe. Wir haben die 4 Ringe im Host und wir haben die 4 Ringe im Gast. Und die können unterschiedlich sein, logischerweise. Der Gast kann im Kernel-Mode sein, obwohl der Gastgeber eigentlich die virtuelle Maschine im User-Mode startet. Oder umgekehrt, der Gast kann im User-Mode sein, obwohl die virtuelle Maschine eigentlich Kernel-Rechte hat. Jo, was machen wir? Wir nehmen einfach ein neues Register für unsere, okay, in diesem Fall nur 2 Bit. Aber die 2 Bit muss man dann halt auch wieder beim Kontextwechsel laden, speichern. Ja, und jetzt kommen wir zu denen, die doof sind. Also bis dahin konnte man das Problem eigentlich mit Hardware erschlagen, mit relativ billiger Hardware. Billig im Sinne, ein paar Register kosten nichts. Es kostet immer Zeit, sie zu laden und zu speichern, das ja, aber die Register an sich in Hardware, das sind ein paar, keine Ahnung, Mikrocent oder sowas. Ja, jetzt kommen aber Register, die sind kritisch, sag ich mal. Also fangen wir mal mit CR0 an. Was steht im Register CR0? Wer kennt die Intel AMD CPUs so genau? Also eingeführt wurden die Kontrollregister mit dem 386er, also der erste, wo man so richtig umschalten konnte zwischen User und Kernel-Mode, beziehungsweise zwischen den Ringen hin und her schalten konnte. Ja, und wo das mit dieser GDT und dem Zeugs eingeführt worden ist. Ja, und aus Kompatibilitätsgründen muss das Zeug natürlich rückwärtskompatibel sein, also muss man die ganzen Erweiterungen ein- und ausschalten können. So, und das ist so, dass ich sage mal, das unterste Bit, das ist kritisch, das untere Bit knipst nämlich hier GDT-Verwaltung und so ein- und aus. Ich kann einfach sagen, es gibt Segmente oder es gibt keine Segmente, beziehungsweise es, Segmente gibt es immer. Sie werden nur beim 386 normalerweise aus der GDT geladen, im Protected Mode. Im Real Mode, dann lädt er nicht aus der Tabelle, sondern er nimmt einfach von der Idee her den Selektor, ne, also die 8, shiftet das Ding um 4 Bit und schreibt es einfach direkt in den Deskriptor, lädt nicht aus einer Tabelle. Ja, das Ding kann ich ein- und ausknipsen. Oder die, wie er es macht, kann ich umschalten. Und das oberste Bit, Bit 31 in dem Register, damit kann ich die MMU einschalten und ausknipsen. Und mindestens da seht ihr, da müssen wir einen Daumen drauf haben. Ne, MMU mal kurz ausknipsen und mal gucken, wo dann so, ohne Protection jeglicher Art, das wollen wir nicht. Jo, CR4 ist ähnlich, da kann ich auch noch, ja, will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, da gibt es noch in den CPUs tausende von verschiedenen Extensions, die man alle ein- und ausschalten kann. Also SSE ein- und ausschalten, MMX ein- und ausschalten, Timer-Register ein- und ausschalten. Das will ich nicht können. Ne? Ich möchte nicht dem echten Betriebssystem seine Timer klauen können. Oder von einer parallel laufenden virtuellen Maschine mal kurz das MMX ausschalten. Da könnte die Nachbar-virtuelle Maschine oder die Nachbar-Applikation vielleicht ein bisschen beleidigt sein, wenn sie nicht mehr rechnen kann. Jo, was machen wir da? Hardware-mäßig das Einfachste, wir kriegen ein Exit-Event und fertig. So, Software, kümmere dich mal drum. Ist auch insofern kein Problem, weil die Dinger eigentlich selten bis gar nicht gebraucht werden. Könnt ihr euch vorstellen, also ein anständiges Betriebssystem wird einmal die Segmentierung einschalten, also diese Tabellengeschichten einschalten, wird Paging einschalten und danach das Register nicht mehr anfassen. Ein ordentliches Betriebssystem wird alle Extensions, die die CPU kann, einschalten und ab dann das Register nicht mehr anfassen. Warum soll man nachträglich irgendwelche Extensions wieder ausschalten? Oder das ständig ein- und ausschalten? Wer macht sowas? Keiner. Doch. Ja, eine Ausnahme gibt's. Habt ihr doch schon inzwischen gelernt, oder? Es gibt keine Regel ohne Ausnahme hier bei mir. Eine Regel gibt's, eine Ausnahme gibt's von dieser Regel. An einem Bit, da wird ständig rumgeknipst. Ja, das Floating Point Extension Bit. Also man kann die Fließkomma-Einheit ein- und ausschalten. Wer ist denn jetzt so doof und schaltet eine Fließkomma-Unit aus, die man mühsam eingebaut hat, damit man einigermaßen Fließkomma-Performance hat? Ja, also in der Linux-Welt wird das Ding ständig ein- und ausgeknipst. Also der könnte es ausknipsen. Oh, warum soll er es ausknipsen? Ja, die Frage ist, warum sollte man es ausknipsen? Ne, das ist die Idee. Beim Kontextwechsel müsste ich ja sämtliche CPU-Register und sämtliche Floating-Point-Register sichern und von dem nächsten Prozess, den ich dran nehme, alles wieder laden. Das ist ein Haufen Holz, was in der FPU drinsteckt. Das sind, also je nachdem, welche Version man da hat, auch wieder, keine Ahnung, ein paar hundert Byte gegebenenfalls. Wenn ich die FPU ausknipse und ich habe Prozesse, die gar keinen Floating Point brauchen, und die allermeisten brauchen keinen Floating Point, dann knipse ich einfach die Floating Point Unit aus und dann habe ich sehr viel schnellere Kontextwechsel. Das ist die Idee. Und wenn dann jemand doch eine Floating Point Instruktion braucht, ne, dann macht er eben so ein F-Add. Ja, dann kriege ich wieder ein Trap und sage mir, ja, die Extension gibt es nicht. Und im Exception-Händler kann dann der Kernel sagen, ach, der Thread, der braucht unbedingt Floating Point. Na gut, knipsen wir eben die Floating Point Unit an, merken uns das, dass wir sie angeknipst haben, und dann darf er. Ja, dann kann er ein Resume machen und dann kann er seine Floating Point Unit nutzen. Aber wir haben uns gemerkt, ja, beim Kontextwechsel, für den müssen wir aufpassen, wenn der einen Kontextwechsel macht, dann müssen wir da die Register halt sichern. Wobei das jetzt unter der Haube noch ein bisschen geschickter gemacht ist. Wenn es nur einen solchen gibt, dann wird der Kontext gar nicht gesichert. Dann bleibt er einfach in der Floating Point Unit. Jo, okay, aber auch das ist, also die die zwei Register, habt ihr gesehen, sind kritisch. Man darf nicht die MMU einfach mal so ausknipsen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, die Dinger werden selten benutzt. Das Einzige, was ich überhaupt kenne, ist, wie gesagt, dieses eine Bit für die Floating Point Unit. Jo, was es noch gibt, es gibt eine Instruktion namens Invalidate Page. Was macht die? Die macht auch was mit Paging rum. Eine Page wegschmeißen? Ja, so von der Idee her, wenn man im User-Programm ein Free aufruft, also den Speicherbereich wieder freigibt, dann kann man in den MMU-Tabellen eine Page austragen. Aber das passiert natürlich nur im Speicher, da schreibe ich irgendwo in die Page-Tabelle irgendwie ein paar andere Bits rein. Aber die MMU, ihr kennt das, hat dann TLB, Translation Lookaside Buffer. Da muss die Page auch noch raus. Und nichts anderes macht die Instruktion, nimmt aus diesem TLB die eine Seite raus. Ja, müssen wir da was simulieren? Ich habe da hingeschrieben, unkritisch. Warum unkritisch? Ja, im Prinzip kann die virtuelle Maschine alle Seiten, wenn sie will, aus dem TLB rausschmeißen. Aber Böses in dem Sinne ist nichts passiert, weil wir können sie einfach in dem Moment, wo wir auf die Seite wieder zugreifen, werden sie einfach wieder eingetragen. Kostet ein bisschen Performance, aber semantisch ist nichts passiert. Wir könnten natürlich auch jedes Mal nachgucken, darf der diese Seite invalidieren, ist es überhaupt seine oder nicht. Aber das kostet viel mehr Performance. Ne? Könnt ihr euch vorstellen. Also, was jetzt Windows 95 genau macht, weiß ich nicht. Aber sie laufen, glaube ich, soweit ich weiß, alle im Protected Mode. Im Real Mode machen die alle nichts. Also sie bleiben im Protected Mode.
Okay. Und auch diese Virtual 80?
So DOS EMU und Co., die sind ein bisschen anders. Die machen es aber auch anders. Das wird nicht ein- und ausgeknipst in den Kontrollregistern, sondern da gibt es noch andere Bits im Flex-Register. Und Flex-Register, das habt ihr sowieso schon gesehen, ne? Da müssen wir sowieso einen Daumen drauf haben. Die Dinger müssen wir eh simulieren. Also das ist eine andere Baustelle. Wo es kritisch werden könnte, wäre diese DOS-Extender. Also DOS an sich läuft im Real-Mode, aber diese DOS-Extender, die schalten dann um in den Protected-Mode und schalten mal kurz die MMU ein, damit sie auf den Speicher ganz da hinten noch mal kurz zulangen können, um da irgendwas reinzupatchen oder so. Genau, diese komischen Dinger, HMM und wie heißen sie noch? Extended Memory. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Da könnte es sein, also die könnte ich mir vorstellen, die schalten hier MMU und Segmentierung ein und aus. Ja, die werden dann entsprechend performancemäßig einen auf den Deckel kriegen. Aber gut, DOS-Programme von 1800, die waren damals nicht schnell. Die werden auch dann halt mit der Simulation nicht schnell werden. Erwartet dann aber auch, glaube ich, keiner. Jo, was jetzt allerdings, also die haben wir gesagt, die sind jetzt unkritisch. Okay, ein DOS-Extender, für den mag das vielleicht kritisch sein, aber da sage ich mal, ist für uns generell mal nicht so kritisch. Was jetzt interessanter ist, das ist das CR3. Jetzt haben wir hier 0, 3, 4. Was ist mit 1 und 2? Ja, 1 gibt es nicht. Fragt mich nicht. Und was ist 2? Ja, 2 ist die Adresse, wo die CPU das letzte Mal einen Page Fault hatte. Also da kann ich rauslesen, was war denn die Ursache vom Pagefault oder die Seitennummer vom Pagefault. Gut, das Ding wird nur gelesen, also kann ich gar nicht schreiben. Insofern ist es auch unkritisch, ne? Also lesen, kein Problem. Also bleibt übrig das CR3. CR3 haben wir schon ein paar Mal gesagt, das ist das Page Directory Basisregister, also der Zeiger auf die MMU-Tabellen. Ja, und das Ding wird logischerweise gebraucht bei jedem Kontextwechsel. Kontextwechsel kommen jetzt häufiger vor. Und wir können das nicht einfach zulassen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn CA3 irgendwelcher Murks drin steht, dann hat plötzlich die virtuelle Maschine Zugriff auf ja, beliebiges gegebenenfalls. Also da müssen wir schon einen Daumen drauf haben. Wie können wir denn da den Daumen drauf haben? Gut, wir kriegen ein Exit-Event und im Kernel-Modus können wir uns dann angucken, ja, er möchte, keine Ahnung, die 583 nach CA3 schreiben. Was müssen wir denn jetzt kontrollieren? Die 583, kann sein, dass wir vorhin schon mal geguckt haben, dass die in Ordnung war. Können wir sie jetzt zulassen?
Nein, wir müssen ja eigentlich auch verifizieren, dass die virtuelle Maschine nur für den Host nicht gefährliches Mapping lädt, also das tatsächlich auch wohin zeigt, nicht verändert wurde.
Ja, also man muss erstens den Pointer sich angucken. Wo zeigt er denn hin? Der darf ja zum Beispiel auch schon nicht aus dem Bereich des Speichers von der virtuellen Maschine rauszeigen. Erster Punkt. Ja, und wenn man weiß, er zeigt innerhalb der virtuellen Maschine auf einen Speicherbereich, dann muss man diesen Speicherbereich ja eigentlich komplett von oben bis unten durchforsten, ob da irgendwo eine falsche Page dran steht. Wie viele Pages sind es maximal? Ja, zu viele, okay, können wir abkürzen das Thema, ne? Zu viele, definitiv. Ja, also 32-Bit Adressraum, bei 64-Bit entsprechend noch viel schlimmer. 32-Bit Adressraum heißt, wir haben 4 Milliarden Speicherzellen, jede Page, jedenfalls im Intel-Fall 4K, sind es 1 Million Pages. Das heißt, wir müssten 1 Million Pages uns mal angucken, ob die denn auch alle dahin zeigen, wo sie hinzeigen dürfen. Das machen wir bei jedem Kontextwechsel. Ein Mega Worte durchwühlen. Das wollen wir nicht.
Nee.
Ne? Ja, und du? Jetzt sind Ideen gefragt. Zweite MMU, ja. Moderne CPUs haben zum Teil schon eine zweite MMU eingebaut.
Mehrstufige MMU, so dass das, was die virtuelle Maschine setzt, nur ein Subbereich von dem Mapping der Host-CPU.
Ja, wenn ihr entsprechend viel Geld ausgibt, habt ihr so eine sogenannte Schattentabelle. Also dann habt ihr, also normalerweise ist es ja irgendwie so, ihr habt euren Speicherbereich, den virtuellen Adressraum und ihr habt den physikalischen Adressraum und die eine MMU, die ihr habt, die kriegt jetzt irgendwie die Adresse und liefert, also die kriegt die virtuelle Adresse und liefert eine physikalische. Wenn man jetzt natürlich eine eine virtuelle Maschine startet, dann möchte man es eigentlich ja so haben, ne, die virtuelle Maschine hat virtuelle Adressen und die sollen jetzt von einer MMU abgebildet werden. Ja, aber jetzt eigentlich nicht mehr auf den gesamten physikalischen Speicher, weil der darf ja nicht mehr überall hinlangen, sondern ihr möchtet jetzt eigentlich hier so ein Stückchen raussägen sozusagen. Ne, das ist der Bereich für die virtuelle Maschine. Und auf den Bereich darf diese MMU jetzt abbilden, auf keine anderen mehr. Das ist ja das, was wir eigentlich sicherstellen wollen. Und deshalb macht man es heutzutage dann gerne so. Das war dann als Antwort auch sehr schön. dass wir eigentlich jetzt einen virtuellen Adressraum von der virtuellen Maschine haben. Und die virtuellen Adressen, die stecken wir jetzt in eine MMU. Und die MMU bildet auf virtuelle Adressen von dem Simulator ab. Und die virtuellen Adressen vom Simulator, die werden dann abgebildet auf physikalischen Speicher. Aber dann brauchen wir hier, eine zweite MMU. Warum will ich keine zweite MMU? Eigentlich. Also kostet, ne? Zweiten TLB. Ohne zweiten TLB könnt ihr knicken. TLB, also die Umrechnung, wenn ihr die Umrechnung bei jedem Speicherzyklus macht, ist die Performance weg. Also braucht ihr ein TLB? Ja, der kostet. Und ja, er kostet nicht nur im Sinne von Hardware, er kostet auch im Sinne von Performance. Auch wenn TLB die Umrechnung natürlich schnell macht, er macht es nicht in Nullzeit. Einen Tag werdet ihr ihm mindestens mal gönnen müssen. Also sämtliche Speicherzyklen werden um mindestens einen Takt verzögert. Ah, wenn man versucht, immer jeden einzelnen Takt irgendwie rauszuquetschen aus der Hardware, dann ist ein Takt bei jedem Speicherzugriff schon eine ganze Menge. Das will ich eventuell nicht. Ja. Und nun? Okay, dann würdest du beim TLB-Laden nicht nur die Seite dir holen und in den TLB tun, sondern auch noch das Bit, darf ich oder darf ich nicht. Und das Bit käme dann, dann hätten wir 1 Million Bits irgendwo. 1 Million Bits, okay, durch 8 geteilt. Was sind es dann? Das sind ein paar Kilobyte, das ginge. Wäre eine Möglichkeit, ja. Können wir Intel und Co. mal vorschlagen, weiß ich nicht. Die machen es anders. Also eine Möglichkeit wäre, eigentlich schon eine MMU zu nehmen mit einem TLB, nur dass es sozusagen eine mehrstufige Umsetzung ist. Das sind dann also typischerweise in der i386-Welt oder Pentium-Welt, waren es immer zweistufige Tabellen. Einmal die oberste Tabelle, die dann auf weitere Tabellen zeigt und die Tabellen zeigen auf die eigentlichen Pages. Jetzt hättet ihr sozusagen noch eine Stufe drüber. Die jetzt und die obere Stufe gibt jetzt sozusagen an die virtuelle Maschinennummer oder irgend sowas. Und dann habt ihr in der obersten Ebene habt ihr dann Pointer auf n virtuelle Maschinen. Mit jeweils ihren eigenen Einträgen. Ja.
Ich würde eigentlich fast eher erwartet, dass man so nutzt, dass die Virtual Maschinenanwendung den Prozessor mitteilt, wohin er quasi dieses Move nach CR3 umbiegen kann. Das wäre auch eigentlich die einfachste Lösung. Also, dass ein Move nach CR3 nicht CR3 anfasst, sondern halt einen Eintrag in unserer mehrstufigen Patch-Table.
Ja.
Und dass die virtuelle Maschine diesen Subzweig von unserer Patch-Table kann sie dann ja quasi schreiben.
Also das läuft letztendlich wieder drauf hinaus, du hast auch mehrstufige Tabellen. Ne? Damit kann man es lösen. Und mit dem Vorteil, wenn man natürlich dann entsprechende TLBs hat, dann speichern die TLBs, dann jetzt haben wir nicht zwei TLBs, einen für die erste Umsetzung und einen für die zweite Umsetzung, sondern wir speichern einfach im obersten TLB die gesamte Umrechnung. Wäre so eine Idee. Na, dann sind die Speicherzugriffe nicht mehr teurer. Allerdings ist natürlich dann die Umsetzung das erste Mal teurer als normal. Jo, was gibt es sonst als Idee? Ja, ich skizziere es nur mal kurz, wir werden es heute nicht mehr schaffen. Die Idee ist, steht auf der nächsten Seite. Also Intel sagt, also als Beispiel, Intel stellt 4 Vergleichswerte zur Verfügung und sagt, wenn die Anwendung jetzt einen Wert nach CA3 schreibt und dieser Wert, der da reingeschrieben werden soll, der stimmt mit einem der 4 Werte überein, dann ist das eine Tabelle, die ich schon überprüft habe und die kann er einfach dann übernehmen, fertig. Ja, jetzt haben wir gesagt, einmal checken geht aber so eigentlich nicht. Also so nach dem Motto, habe ich vorhin von einer halben Stunde schon mal geguckt, da war die Page-Tabelle in Ordnung. Jetzt kann ich sie weiterverwenden. Das funktioniert so nicht, weil die CPU natürlich unter der Haube die Tabelle geändert haben kann. Der Pointer auf die Tabelle ist gleich geblieben, aber die Tabelle selber hat sich geändert. Ja, und da gibt es jetzt so die Idee, naja, ich vergleiche das mit 4 Werten und wenn es mit einem der 4 Werte übereinstimmt, dann passt die Tabelle. Ja, und wie stelle ich jetzt sicher, dass die Tabelle zwischen meinem letzten Checken und der jetzigen Veränderung sich nicht ändert?
Ja, wenn du irgendwie so, ich sag mal, Dirty Bits setzen oder so, wenn man es immer geändert hat, ansonsten
ist es gleich geblieben. Das läuft so in die. Dann hast du wieder so eine Bitliste, ne? Für jede Page ein Bit. Nee. Das Dirty Bit gibt es für die Seiten, in die ich schreiben zugreife. Aber du brauchst es jetzt ja nicht mehr für die Seiten, auf die verwiesen wird, sondern du brauchst es für die Page-Tabellen selber. Liegen auch in Seiten, ja. Okay, also was man bräuchte wäre, ich muss jetzt nur noch gucken, ob die Pages, also das wäre eine relativ schnelle Möglichkeit nachzugucken, ob irgendeine Page-Tabelle sich geändert hat, wenn das Dirty Bit gesetzt wurde. Ja, jetzt brauchen natürlich dummerweise auch die Betriebssysteme das Dirty Bit und fummeln drauf rum. Ihr kennt ja so Second Chance Algorithmus und so. Also das Dirty Bit, das wird auch sonst manchmal gesetzt und manchmal gelöscht vom Betriebssystem selber. Das, ja, und es hilft mir nichts beim Vergleichen dieser 4 Werte. Also, ich will jetzt nicht wissen, ob sich die Tabelle geändert hat, sondern ich muss verhindern, dass sie sich ändert. So rum. Wie verhindere ich, dass sich eine Tabelle ändert, indem ich die Tabelle read-only mache? Also von der Idee her, ich kann die MMU so programmieren, dass die ja durch die MMU in den virtuellen Adressraum eingeblendete Page-Tabelle read-only ist. Und wenn die Tabelle read-only ist und ich habe sie mal überprüft, dann ist sie in Ordnung. Und dann kann ich auch sagen, ja, die Tabelle ist in Ordnung, den Pointer schreibe ich in eins von diesen 4 Registern rein. So, das mache ich mit einer Handvoll Tabellen und von dieser Handvoll Tabellen schreibe ich die Werte, die Pointer in diese 4 Werte rein. Und dann kann der Kontextwechsel auch schnell passieren. Der ist dann in Nullzeit, also ja, genauso schnell wie im Original. Ja, jetzt haben wir aber natürlich das Problem, wie kann jetzt der Gast seine Page-Tabellen ändern? Das reicht mir ja nicht. Ich gucke einmal ganz am Anfang rauf und mache sie read-only. Ja, und wenn das Programm einen Malloc macht, dann kann er in die Page-Tabelle nichts mehr eintragen. Was machen wir dann? Das könnte man entweder sagen, beim Eintragen in die Tabelle kriegen wir jetzt einen Page-Fault. Dann simulieren wir das. Dann gucken wir uns an, was hätte er dann da reinschreiben wollen. Ach, er möchte eine 95 da reinschreiben. Ist die 95 okay? Ja, okay, schreiben wir sie rein. Ja. Jetzt braucht ein Programm die Kleinigkeit von ein paar Millionen Pages, die alle da reingeschrieben werden wollen. Performance, Katastrophe. Neue Idee. Also wenn ihr euch anguckt, Page-Tabellen sehen grob ja so aus. Ihr habt eine Tabelle am Anfang, das Page-Directory-Basisregister, das ist der Pointer auf die oberste Tabelle. Und die oberste Tabelle, die verweist jetzt auf mittlere Tabellen. Und in den unteren Tabellen, da stehen jetzt die eigentlichen Pointer auf die Pages drin. Jo, was ist, wenn jetzt das virtuelle Betriebssystem eine Page zusätzlich eintragen will? Ja, wenn es eine zusätzlich eintragen will, dann würde es schreibend dahin greifen. Schreibend dahin greifen heißt PageFault. Ne? Da haben wir einen Daumen drauf. Darf nicht einfach irgendwas eintragen, was du lustig bist. Jo, was machen wir jetzt? Jetzt können wir entweder den Zugriff diese Store-Instruktion simulieren oder, das ist jetzt die Idee, wir können auch im PageFault-Händler den Eintrag rausnehmen und die Seite Read-Write machen. Was heißt das? Wenn ich die Seite rausnehme, dann ist weiterhin das Page Directory Basisregister, der Pointer, in Ordnung. Der zeigt auf eine Seite und die Seite, die Sicherheit ist nicht gefährdet. Ich habe ja nur mehrere Seiten aus, also wenn ich den Ast hier abschneide, dann habe ich ja mehrere Seiten aus dem Mapping rausgenommen. Damit wird es nicht unsicher. Wenn ich mich hier rein tue, dann wird es unsicher eventuell. Ja, wenn ich rausnehme, kann nichts passieren. Ja, wenn die Seite nicht eingetragen ist, aber read-write ist, dann kann der Prozess mit der Seite machen, was er lustig ist, ist uns völlig wurscht. Dann kann er da irgendwelchen Käse eintragen. Ja, kann er dann tun. Und dann läuft der Prozess weiter und dann möchte er natürlich gegebenenfalls die neue Seite benutzen. Was passiert jetzt? Ja, dann kriegt er natürlich einen Page Vault, weil wenn er auf die Seite hier, die neu eingetragene, zugreifen will, kriegt er einen Page Vault, weil der ganze Bereich fehlt. Sind wir wieder im Page Vault Händler? Und was machen wir im Page Vault Händler? Ja, wir sehen, die Seite ist nicht gemappt, weil wir haben gerade eben was ausgetragen. Ja, dann machen wir unsere Austraggeschichte rückgängig. Aber wir kontrollieren die eingetragenen Pointer. So, wenn die alle in Ordnung sind, dann kehren wir aus dem Page-Fault-Händler zurück und sagen, kannst weitermachen. Dann haben wir ihm die eine Seite wieder gegeben, die wir ihm vorher geklaut hatten. Dann, und das ist jetzt der Trick der Sache, brauchen wir beim Eintragen und Austragen nie immer alles zu checken, sondern in diesem Falle brauchen wir nur diese eine Page durchwühlen und in der einen Page, ja, eine Page ist 4K, die Einträge sind 32 Bit, also sind es 1000 Einträge. Wenn der irgendwie an der Page-Tabelle rummacht, dann braucht man nur 1000 Einträge und nicht eine Million Einträge testen. Und beim Kontextwechsel braucht man überhaupt nichts testen. Ja, gut. Wie ist, wenn jemand ein riesiges Malloc aufruft, Malloc 1G? Okay, ja, wahrscheinlich nicht, hast du recht. Ja, wir tragen sie ihm normalerweise on demand ein, hast natürlich recht. Aber angenommen, irgendwie, es gibt durchaus Betriebssysteme, die auf mal mehr eintragen. Weiß nicht, kennt ihr vielleicht mmap System Call, da kann man Mappings eintragen. Zum Beispiel möchte ich jetzt mit mmap den gesamten Grafikspeicher bei mir einblenden. Dann blende ich durchaus mal ein Megabyte ein. Keine Ahnung, was das denn sind, 100 Seiten oder irgendwas. Ja, was heißt das? Aber die werden normalerweise natürlich hintereinander eingetragen. Und hintereinander eintragen ist natürlich eine schöne Sache. Beim ersten, den er eintragen will, ist ein Pagefault. Dann klauen wir ihm den ganzen Ast. Die Seite ist read-write und dann kann er die nächsten 100 eintragen, ohne Performance-Problem. Dann kehrt er aus dem mmap-System-Call zurück und will jetzt auf die Seiten zugreifen. Beim ersten Zugriff kriegt er ein Page-Fault. Dann überprüfen wird alle in dem Block stehenden, unter anderem die, keine Ahnung, 100 neu eingetragenen. Alle okay. Dann tragen wir sie ihm ein und kann er weiterlaufen. Also letztendlich kriegt er dafür viele, viele Eintragungen, letztendlich zwei Pagefaults und wir müssen einmal einen so einen Block überprüfen. Aber das ist performancemäßig jetzt ja, nicht schön, aber akzeptabel. Jo, soweit die Idee. Wir werden uns das noch genauer angucken, weil da gibt es natürlich wieder Probleme mit, logisch. Hat jemand schon ein Problem gesehen dabei? Na gut, Zeit ist um. Also Problem, das, was die virtuelle Maschine hier einträgt, sind Seiten, wo er der Meinung ist, das sind seine Seiten. Und normalerweise geht jedes Betriebssystem davon aus, es hat die Adressen von 0 bis N. Weil ne, Speicher geht von 0 bis N und nicht von 13 bis 25 und 37 bis 98 und so zerfreddelt. Man kriegt normalerweise immer einen linearen Speicherblock. Ja, aber normalerweise hat natürlich die virtuelle Maschine nicht die Adressen von 0 bis N, sondern kriegt irgendwo einen Ausschnitt aus dem Hauptspeicher. Und vielleicht auch nicht mal einen linearen Ausschnitt, sondern hier eine Page und da eine Page und da eine Page. Er kriegt so einen Sack voll, keine Ahnung, zerfreddelten Adressraum, den er nutzen darf. Aber dann weiß natürlich jede virtuelle Maschine sofort, ich bin virtualisiert. Das wollen wir nicht. Jo, da werden wir uns dann am Freitag noch ein paar Gedanken drüber machen. Danke euch fürs Mitmachen. Wir sehen uns Freitag. Dankeschön.